Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Jean-Guyen Keras.
Wir treffen den in Heidelberg ja schon sehr bekannten und beliebten Cellisten an einer Arbeitsstätte, allerdings nicht auf dem Konzertpodium, sondern in der Freiburger Musikhochschule, wo er als Professor für Violoncello tätig ist, natürlich nicht durchgehend. Das sind dann immer mal, ich vermute, Blockunterrichtseinheiten. Was bringen Sie denn den Studenten hier bei? Also die Basics sozusagen, Fingerübungen und sowas, wird es nicht sein?
Eigentlich manchmal schon. Also das ist so, dass unsere Kunst, also das Musizieren, was ich faszinierend finde dabei, ist, dass es eine Kunst, die alles beinhaltet. Und das geht zwar, ja, das geht um Ideen der Musik, das geht um Gefühle, das geht um Konzepte, um wie man ein Stück, eine Interpretation baut, aber das ist auch, es geht sehr viel darum, wie man das, diese Ideen, diese Gefühle, diese Empfinden dann durchsetzt auf das Instrument. Und das bleibt, das kann ich Ihnen versprechen, mit meinen 52 Jahren, das bleibt für das ganze Leben, dass man immer wieder überlegt, wie mache ich das technisch, wie kann ich das umsetzen? Und da ist auch ein großer Teil des Unterrichts auch, geht darum, okay, was ist der richtige Fingersatz für die Phrasierung, für die Interpretation, die ich möchte, beziehungsweise die der Student möchte. Also das geht wirklich Hand in Hand, finde ich, Technik und Interpretation.
Sie haben mal gesagt, auf die Frage, wie genau muss man eigentlich spielen, dann haben Sie gesagt, Musik muss leben. Man kann nicht Note für Note richtig abspielen, eins zu eins, sondern man muss Leben in eine Partitur, in eine Komposition reinbringen. Und da kann es dann auch mal sein, dass man vielleicht ein wenig, ja, nicht so ganz exakt ist. Aber das große Ganze stimmt dann vielleicht umso mehr.
Ja, also das ist immer ein bisschen riskant, so in Worten zu fassen, wie man Freiheit verwendet in der Interpretation einer Partitur. Was ich damit meinte, ich kann das probieren, ein bisschen anders auszudrücken. Ich glaube, wenn man das mit dem Essen vergleicht, die Noten an sich, reine Noten, was da auf der Partitur steht, das ist ein bisschen wie die Kalorien. Das ist das Material, der gebraucht wird, um dann diese unglaublich menschliche, intime Gefühle, Gedanken zum Leben zu bringen, was ein Komponist empfunden hat, was er uns gibt mit seinen Meisterwerken. Und das heißt, wir als Interpreten müssen das jedes Mal neu erleben. Das heißt, diese Zutaten sozusagen, diese Noten, die stehen da, aber die müssen dann jedes Mal erneut zum Leben gebracht werden. Das ist eine der Gründe, warum ich das Unterrichten und so faszinierend finde, weil man dann mit dem Student zusammen überlegt, wie kann ich dieser Musik sehr treu sein? Aber sehr treu sein heißt nicht, dass man unbedingt diese Ingredienten alle roh lässt, sondern die müssen dann doch irgendwie verarbeitet werden.
Staunen Sie manchmal, was Studenten Ihnen dann anbieten an Möglichkeiten, wie man einen Text, also eine Partitur, wie man die spielen oder interpretieren kann? Also das bereichert Sie dann auch, ist eigentlich die Frage, dass Sie auf Ideen kommen, die Sie selber noch nicht so hatten?
Absolut, absolut. Das ist öfters passiert, dass ein Student mir was gebracht hat und mir eine Facette gezeigt hat von einer Phrase oder von einem ganzen Stück oder was ich nicht unbedingt so gesehen hatte. Das ist auf jeden Fall ein Austausch. Das mit dem Lernen, also ist sowieso immer da, weil wenn dagegen ein Student etwas bringt und ich merke, das ist einfach nicht adäquat zu der Sprache vom Komponist, dass das Stück nicht richtig zum Leben kommt oder dass es einfach technisch nicht gut umgesetzt wird. Es ist natürlich unglaublich lehrreich für mich, wenn ich dann überlegen muss, okay, wie ist, where is the rub, wie Hamlet sagt, wo ist das Problem, wo steckt es fest, wie kann man und mit welchem Schlüssel findet man eine Lösung, vielleicht nicht die Lösung, aber eine Lösung.
Gibt es ja manchmal auch Streit oder heftige Diskussion, sagen wir mal, dass ein Student seinen Weg auch verteidigt gegen Ihre Einwände?
Ich würde sagen, das ist ein bisschen wie in Kammermusik. Es kann auf jeden Fall verschiedene Ansichten geben, aber richtig Streit hatte ich nie und aus folgendem Grund. Es geht nie um einen Machtkampf oder um wer hat Recht, sondern es geht eigentlich um die Musik. Und das heißt, wenn ein Student zum Beispiel nicht einverstanden ist mit meiner Ansicht, die übrigens, es ist nicht so, dass ich sage, für mich das Stück ist so, jetzt musst du das so spielen, sondern ich sage, gerade an der Stelle hat mich deine Interpretation nicht überzeugt, weil dies und das und das und das und das. Und es kommt nicht richtig zum Punkt. Und dann meistens eigentlich geht es mir nicht darum, den Studenten zu sagen, dass seine Idee falsch ist, sondern dass er seine Idee noch, er muss noch dran arbeiten. Ich sage ihm, du, okay, dann guck mal, was da für ein Akkord kommt in der Harmonie und dein Timing, da kommt eine Spannung mit diesem Akkord und eigentlich klanglich geht die Spannung weg, gerade bei dir. Kannst du mir erklären, warum? Es ist für mich so klar, dass ich nicht vorhabe, dass die 13 Studenten, die gerade in meiner Klasse Schubert genauso spielen wie ich, das wäre ja sowas von langweilig und uninteressant. Also das ist mir so klar, dass es nicht darum geht, dass das Problem nicht vorkommt.
Also ist auch kein Schade, ein bisschen mehr zu wissen von einer Komposition drumherum, über den Komponisten, über die Zeit und so weiter, weil das fließt natürlich auch in die Interpretation mit ein und er sollte mit einfließen.
Absolut, absolut. Der Kontext ist sehr, sehr hilfreich, um die Sprache zu verstehen und den seelischen Zustand des Komponisten. Das kann uns auf jeden Fall sehr helfen.
Jetzt kommen Sie nach 2 Jahren wieder zum Heidelberger Frühling zurück mit einem Programm, was sich schon mal vom Lesen her als sehr interessant rausstellt. 2 dicke Werke aus der Literatur und danach eigentlich so ein bisschen Spielereien. Kann man das so sagen?
Ja, der zweite Teil von diesem Programm, was wir in Heidelberg spielen werden mit Alexandre Tarot, ist etwas, wovon wir schon seit Jahren mit Alexandre geträumt hatten. Und zwar ein bisschen zurück in die Tradition, der letzten Jahrhunderthälfte, also der 20er, 30er Jahre, wo großartige Interpreten und vielleicht Jahrhundertswende sogar, also schon Ende 19. bis in die 30er Jahre, wo große Interpreten wie Casals, Piatigorsky und auf der Geige natürlich Kreisler und so weiter, Geschmack für Charakterstücke, kurze Stücke, also nicht die große Form, sondern kurze Stücke, die aber wirklich dann in eine Laune, einen Charakter, so richtig Pfeffer und viel Gewürz haben. Viel Virtuosität da, weil es geht auch um das Instrumentale. Aber auch, wir spielen viele Transkriptionen, was auch in dem Geist dieser Zeit war. Und wir spielen unter anderem da viele ungarische Tänze von Brahms. Und viele davon sind nie auf dem Cello gespielt worden. Und da haben wir viel mit Alexandre Tarot zusammen dran gearbeitet, damit es richtig gut zum Leben kommt fürs Cello und Klavier. Und so haben wir das Ding rekonstruiert und das ist irgendwie eine Premiere.
Die schweren Stücke Claude Debussy und Johannes Brahms, jeweils Sonaten für Violoncello und Klavier, sind vor der Pause, danach lockert sich die Atmosphäre sozusagen auf. In 2019 haben Sie in London einen bedeutenden Preis bekommen mit ein paar anderen, eigentlich alles Kammermusikleute. Was war das für ein Preis? Also Isabel Faust zum Beispiel hat einen bekommen. Wofür sind Sie da ausgezeichnet worden?
Also das ist ein Gramophone Award und das war eben für ein Kammermusikprojekt, für eine Kammermusik-CD, die wir gemacht hatten. Also Harmonia Mundi hat eine wunderschöne Debussy-Kollektion gemacht für das Debussy-Jahr. Ich fand es ein tolles Beispiel, diese CD, wie man insgesamt 7 oder 8 Künstler bringt. Manche haben nie zusammen gespielt. Ich habe nie mit Xavier de Maistre gespielt, der in der,
ja, in Hafenspieler.
Der Hafenspieler, genau. Aber wie das dann zu einem Ganzen wird und eine CD, die extrem überzeugend ist. Und deswegen hat es mich sehr, sehr gefreut, dass diese CD ausgezeichnet wurde.
Ihnen ist ja sozusagen alles zuzutrauen. Sie wagen sich in Experimente auch rein, die vielleicht andere gar nicht auf sich nehmen würden, weil das ja auch nicht so einfach ist. Eins dieser Projekte heißt 6 Suiten, da sind die Cello-Suiten von Bach gemeint, 6 Echos. Was ist das?
Das ist ein Projekt, was jetzt vor vielen Jahren entstanden ist. In 2006 habe ich 6 Komponisten beauftragt, jeweils ein kleines Vorpräludium zu komponieren für die jeweiligen Bach-Suiten. Es ist erstaunlich. 13 Jahre später werde ich immer noch für dieses Programm angefragt. Das ist etwas, was für mich irgendwie selbstverständlich war, zu probieren, Bach einfach im Kontakt mit einer Musik von heute, dass da irgendwie ein anderes Licht, sagen wir mal so, auf die Suiten kommt. Und das ist auch so, dass ich sie, wenn ich in das Präludium reingehe, weil die Idee ist, dass die, ich spiele diese zeitgenössische Stück und dann direkt in die Bach-Suite. Und wenn das so ist, spiele ich das Präludium dann von Bach anders, als wenn ich nur die Suiten spiele im Konzert. Das ist, ich werde tatsächlich beeinflusst von dem Kontakt mit dieser anderen Musik und ich glaube, das ist dem Zuhören genauso.
Neben allem anderen, was Sie machen, und wir haben nur einen witzigen Ausschnitt natürlich gehört, Lehre, Kammermusik, Experiment eigentlich auch, haben Sie Ihr eigenes Festival in einer Gegend, wo man eigentlich sein Leben verbringen möchte, nämlich in der Provence, mit Ihrem Bruder, mit Ihren Ehefrauen zusammen, mit Freunden. Können Sie da noch ein bisschen was erzählen, dass man schon sich freut auf den nächsten Juli? Findet das, glaube ich, immer statt?
Ja, also es findet jedes Jahr statt und in der letzten Juliwoche in Fort-Calquier. Das ist so eine kleine Stadt, die 60 Kilometer nördlich von Aix-en-Provence liegt, ganz nah an dem Luberon. Und das ist tatsächlich eine wunderschöne Gegend und die Konzerte finden auch statt in wunderschönen Orten, und zwar in einer Prieuré de Salagon, eine kleine Kirche, die wunderbar ist. Die Akustik ist perfekt, wenn das Publikum da ist. Und andere Konzerte finden Open Air im Herzen von Fort-Calquier, im Couvent des Cordeliers, auch ein Kloster schon wieder, ehemaligen. Und ja, und die Idee ist, die kommt von unserer Geschichte. Als mein Bruder Pierre-Olivier, der Geiger ist, und ich Student waren, Teenagers, haben meine Eltern die Idee gehabt, zu sagen, okay, dann bringt eure Freunde mit und wir musizieren in kleinen Kirchen in der Gegend. Sie haben richtig gesagt, das ist eine wunderschöne Gegend und es gibt diese kleine versteckte Orte. Und wir haben damals, vor vielen Jahren, in verschiedenen Orten, jedes Konzert war in verschiedenen Orten. Und die Idee war wirklich, Musik zu bringen, wo sie sonst nicht da ist, also klassische Musik. Ja, und seitdem haben wir das Jahr für Jahr gemacht, wobei wir jetzt nur an zwei Orten machen, weil es logistisch zu kompliziert war. Aber das Festival, das Herz vom Festival ist immer das eine Konzert, was am Sonntagnachmittag in der Kathedrale von Fort-Calquier stattfindet, so 4 Stunden lang. Und die Leute können rein und raus, wann sie wollen, ohne Eintrittskarte und so weiter. Die Idee war, dass wir wollen, dass die Leute, die nicht gewöhnlich zum klassischen Konzert gehen, dass die sich da wirklich eingeladen fühlen. Und die erste Reihe bei der Bühne ist reserviert für kleine Kinder, damit die ganz nah an der Musik sind, wie ich in Erinnerung habe, als ich kein Kind war, dass ich beim Konzert immer so gerne ganz nah bei den Musikern war. Und ich glaube, heutzutage jedes Modell, was irgendwie aus dem steifen Modell des Abendskonzerts ist, willkommen in einer Zeit, wo wir unbedingt probieren möchten, ein jüngeres, anderes Publikum zu gewinnen.
Riecht es dann da auch nach Lavendel und nach Knoblauch und so, wie man sich so vorstellt?
Also tatsächlich sind die Lavendelfelder ziemlich nah und dort riecht es richtig nach Lavendel. In der Konzertpause kann man da spazieren gehen und wir haben sogar zum dritten Jahr in 2020 werden wir anbieten, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, für einen ganz niedrigen Preis, statt in das Konzert zu gehen, was meistens ausverkauft ist, sie können sich Kopfhörer mieten und die mit Wi-Fi, mit WLAN verbunden sind und die können das Live-Konzert hören und dabei in diesen sehr, sehr schönen poetischen Garten von Salagon laufen. Und wir nennen das Musique sous les étoiles, Musik unter den Sternen. Und das ist sehr, sehr beliebt inzwischen.
Eine wunderbare Idee, man möchte gleich hinfahren. Letzte Frage, fühlen Sie sich eigentlich als Provençale, obwohl Sie in Kanada geboren sind, auch nordafrikanisch ein bisschen angehaucht sind, französisch sowieso, aber Provençale, ist das irgendwie in Ihnen?
Ja, also es ist nun so, dass meine Kindheit, ich bin gleich ziemlich viel gereist und vielleicht hat es dazu beigetragen, dass das Musikerleben ziemlich selbstverständlich ist für mich, also dass man einfach reist und das Zuhause ist auf der Bühne sozusagen quasi. Und um Ihre Frage genau zu beantworten, ich würde sagen, wenn ich nach Kanada fahre für Konzerte und so, dann fühle ich mich auch zu Hause, natürlich, weil ich mir die 5 ersten Jahre meines Lebens dort verbracht habe. Und ich merke, da ist da ist etwas, ich fühle mich sehr verbunden. Aber das Familienhaus ist in der Provence und da lebt noch mein Vater. Aber da sind auch Wurzeln auf jeden Fall. Einmal hat ein Kind von mir, weil meine Kinder sind ja in Deutschland groß geworden, und der wurde gefragt, ja, bist du halb Franzose, halb Deutsch? Er hat gesagt, nee, ich bin ganz Franzose und ganz Deutsch. Also ich fühle mich selber auch, wenn ich in Kanada bin, fühle ich mich absolut Kanadier, und wenn ich in der Provence bin, fühle ich mich sehr provenzalisch.